Es sind drei Grundwahrheiten, die sich wiederholen, auch in dem, was wir an weiteren Beispielen aus dem Alten und dem Neuen Testament sehen werden. Beispielen von Männern, die Gott zur Führung berief und befähigte. Erstens, also von diesen drei Grundwahrheiten, damit Autorität zu Gottes Ehre und zum Segen aller ausgeführt werden kann, muss sie erstens von Gott legitimiert sein. Also Gott ist es, der beruft und einsetzt. Zweitens, solche Autorität muss qualifiziert sein. Das folgt als nächstes. Aber beachtet bitte die Reihenfolge. Gott beruft sein Wille zuerst und dann qualifiziert er. Das Erste dürfen wir auf keinen Fall unterschlagen. Das wird meistens vergessen. Wir schauen nur nach Eigenschaften. Was habt ihr für Eigenschaften? Nein, zuerst müssen wir fragen, was ist Gottes Wille? Wen hat er berufen? Dann B, von Gott qualifiziert. C, Führung, die Gott ehrt und die für das Volk Gottes ein Segen ist, muss so geschehen, dass dadurch Gottes Herrschaft aufgerichtet und gestärkt wird. So, dass Gottes Herrschaft aufgerichtet und gestärkt wird. Also erstens, von Gott legitimiert. Alle Autorität kommt von Gott. Ein Beispiel aus der Autorität, die Gott Regenten gibt, auch für die gilt das, dass alle Autorität von Gott kommt. Daniel 2, Vers 37. Daniel 2, Vers 37. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum und die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Das sagt Daniel dem heidnischen Herrscher Nebukadnezar. Gott hat dir diese Gewalt gegeben. Jeremia hat das gepredigt und gelehrt, Gott habe alle Nationen unter seine Hand gegeben. Darum müsse jetzt auch Juda sich unter das Joch Nebukadnezars beugen, auch wenn das ein heidnischer, götzendienerischer König war. Alle Autorität kommt von Gott. Dann bezüglich des Volkes Gottes, Hebräer 5, Vers 4, bezüglich des Volkes Gottes, Hebräer 5, Vers 4. Da wird über den hohen Priester gesagt, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern als von Gott berufen, gleich wie auch Aaron. Die Tatsache, dass alle Autorität von Gott kommt, lehrt uns, dass wir sie vor Gott auch verantworten müssen. Gott wird uns zur Rechenschaft rufen. Gott wird Eltern zur Rechenschaft rufen. Was hast du mit der Autorität gemacht, die ich dir als Vater, dir als Mutter gegeben habe über die Kinder? Auch Regenten, Gott wird sie zur Rechenschaft rufen. Was hast du mit der Autorität gemacht, die ich dir gab über das Volk, in dem du lebst? Die Tatsache, dass die Autorität von Gott kommt, lehrt uns auch, dass wir uns Autorität nicht anmaßen. Wir wagen es nicht, wenn wir es klar gesehen haben. Eigenwille im Haus Gottes ist eine ganz ernste Sache. Es ist etwas, das Gott verurteilt. Und als es zum ersten Mal im Volk Gottes sichtbar wurde, es scheint uns ein eher harmloses Geschehen, was aber Eigenwille war, dieses harmlose, scheinbar harmlose, es war Eigenwille im Haus Gottes und Gott duldet das nicht und er hat vor dem ganzen Volk demonstriert, dass er das nicht duldet, dass er es richtet. 3. Mose Kapitel 10. 3. Mose Kapitel 10. Um das Gewicht dieser Aussagen richtig zu empfinden, müssten wir von 2. Mose hergekommen sein und auch die ersten 9 Kapitel in 3. Mose gelesen haben, denn dann, wenn wir das getan haben, dann ist uns aufgefallen, wie immer wieder der Satz steht, Mose tat so, wie der Herr ihm befohlen hatte. Oder auch immer wieder der Satz steht, ihr sollt nach allem tun, was ich euch befehle. Dutzendfach steht dieser Satz. Beim Aufrichten der Stiftshütte in 2. Mose Kapitel 40 steht 7-mal dieser Satz. Mose hängte den Vorhof auf, so wie der Herr ihn geboten hatte. Er richtete die Säulen auf und breitete die Bretter auf und breitete das Zelt darüber, so wie der Herr ihn geboten hatte. Und so weiter. 7-mal. Und das setzt sich dann fort in 3. Mose bei der Einsetzung der Priester zu ihrem Dienst. 3. Mose 8 und 9, auch dort erscheint dieser Satz immer wieder. 3. Mose 8, Vers 4. Und Mose tat, so wie der Herr ihn geboten hatte. 3. Mose 8, Vers 9. So wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 13. Mose ließ die Söhne Aarons herzunahen und bekleidete sie mit den Leibröcken und umgürtete sie mit Gürteln und band ihnen die hohen Mützen an, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 17, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 21, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 29, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 36, und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Kapitel 9, Vers 7, nahe zum Altar, opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer, tue Sühnung für dich und für das Volk und opfere die Opfergabe des Volkes, tue Sühnung für sie, so wie der Herr geboten hat. Vers 10, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 21, so wie Mose geboten hatte. Dann Kapitel 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Und an dieser Stelle erschrickt man. Da merkt man erst, wie schlimm das war. Eigenwille. Im Haus Gottes. Und so steht im Vers 2, da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie. Und so hat Gott ein Zeichen gesetzt, gleich zu Beginn der Geschichte des erlösten Volkes, wie er Eigenwillen in seinem Haus beurteilt und verurteilt und richtet. Nachher ist das nicht mehr so geschehen. Nachher lebten Könige, die haben geschaltet und gewaltet, wie sie wollten. Gott hat nicht auf der Stelle eingegriffen. Aber hier, zu Beginn, setzte er dieses Zeichen. Und so ist das immer die erste Frage, wenn wir uns Fragen stellen. Das Erste, was wir tun, Führung, Führer, wer soll diese Aufgabe übernehmen? Wer diese Aufgabe übernehmen? Die erste Frage nicht, wer kann das? Sondern die erste Frage, das gemeinsame Gebet der Gemeinde zum Herrn, was ist dein Wille? Was willst du? Und dann mit diesem Verlangen dann die Schrift studieren und uns fragen, werden denn Hinweise gegeben, an denen wir erkennen können, wen Gott berufen hat? Weil das ja das Wichtigste ist. Gott berufen. Und die, die er berufen hat, die macht er auch in seiner Schule tüchtig. Das kann man dann an ihnen erkennen. Sie haben dann Erkennungsmerkmale, dass wir daran sehen können, er ist wirklich von Gott berufen. Das ist also das Erste, was wir fragen müssen. Hier ein Beispiel aus dem Leben des Evangelisten Georg Whitfield. Er lebt im 18. Jahrhundert und er beschreibt in seinen Tagebüchern die große Seelennot, durch die er ging, als er, wie es damals war, wenn man im 18. Jahrhundert in England an einer Hochschule studierte, studierte man eigentlich immer Theologie, auch anderes, aber es war immer Theologie. Das war einfach die Lehre, die vermittelt wurde. Und dann hat ihm ein Bischof, Bischof Benson, dem jungen Whitfield, es angetragen und gesagt, ob er nicht Prediger des Evangeliums werden wolle. Er, Bischof Benson, werde ihn ordinieren. Schreibt er Folgendes in seinen Tagebüchern oder tagebuchsartigen Aufzeichnungen: Gott allein weiß, welche Sorge mir das Eintreten in den Predigtdienst bereitete. Ich habe wohl an die 1000 Mal gebetet, bis mir der Schweiß wie Regen vom Gesicht tropfte, dass Gott mich nicht in diesen Dienst eintreten lasse, wenn er mich nicht gerufen und mich in sein Werk gesandt habe. Ich erinnere mich an einen Tag in Gloucester, das ist seine Heimatstadt, ich weiß noch das Zimmer und ich schaue immer dahin empor, wenn ich dort vorbeigehe. Ich weiß noch das Fenster und ich erinnere mich an das Bett und an den Fußboden, auf dem ich ausgestreckt lag und sagte: Herr, ich kann nicht gehen. Ich werde von Hochmut aufgebläht werden und in den Fallstrick des Teufels fallen. Hier geht es zwar nicht um Berufung zum Ältestendienst oder so, zum Predigtdienst, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Der Wille des Herrn. Er muss berufen, er muss senden. Dann das Zweite: Wer Autorität ausübt, muss qualifiziert sein. Nur eine Stelle dazu, 1. Timotheus 4, Vers 12. 1. Timotheus 4, der Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Timotheus war berufen zu einem Dienst, schwerer Dienst. Er musste bei der Einsetzung von Ältesten, musste er Wegweisung, Anleitung geben, schwerer Dienst. Er musste zu dieser Aufgabe qualifiziert sein. Ein Vorbild. Im Wandel, Glauben, der Reinheit, in der Liebe, in der Lehre. Es ist Gott, der sich seine Werkzeuge beruft und sich seine Werkzeuge formt. Spurgeon hat folgenden schönen Vergleich einmal verwendet. Michelangelo, der große Künstler, verstand die Wichtigkeit seiner Werkzeuge so gut, dass er sich seine Pinsel immer eigenhändig fertigte. Das gibt uns eine schöne Illustration vom Gott der Gnade, der mit besonderer Sorgfalt sich seine Diener formt. Gott beruft und dann beginnt Gott zu erziehen und so werden sie qualifiziert. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das haben wir jetzt bereits deutlich genug gesehen: Menschliche Autorität darf nie die göttliche ersetzen. Aber das ist sehr naheliegend, dass uns das passiert. Menschen haben es lieber, einen sichtbaren König zu haben, als einen unsichtbaren Herrn. Und so ist das immer wieder passiert, dass man menschliche Autorität wollte, weil es einem lieber war, ein Mensch führt uns, als dass Gott über uns regiert. Das war die Sünde Israels, als sie Saul wollten. Und Gott gab ihnen, was sie wollten, um sie zu lehren, wohin das führt, wenn der Mensch genau den Führer bekommt, den er sich wünscht. Genau das eine Vorstellung. Menschliche Autorität darf nie die göttliche ersetzen. Das hat Paulus gut verstanden und darum hat Paulus alles getan, damit Menschen nicht von ihm abhängig werden. 2. Korinther 1, Vers 24. 2. Korinther 1, Vers 24. nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Ihr steht vor Gott durch den Glauben. Ihr steht nicht, weil ihr euch an Paulus anlehnt. Menschliche Autorität darf nie die göttliche ersetzen. Und jetzt eine Reihe von Biografien aus dem Alten Testament zunächst, von Adam bis David. Wir wollen uns ganz kurz ansehen, was uns das Leben Adams, Josefs, Moses, Josuas und Davids lehrt über genau diese Frage von Gott gegebene Autorität, wie sie ausgeführt wird, wie sie geschieht, von Adam bis David. Der erste Mensch, der von Gott gegebene Autorität ausübte, war Adam. Darum lernen wir da Grundlegendes über diese Sache. Der erste Herrscher, dessen Werdegang uns in der Bibel beschrieben wird, ist Josef. Da lernen wir wiederum Wichtiges darüber, wie jemand dazu wird, was Josef dann wurde. Dann der erste große Führer des Volkes Gottes war Mose. Wiederum an diesem ersten Beispiel sehen wir besonders deutlich, wie ein Führer im Volk Gottes dazu wird. Auf Mose folgte Josua, er war der erste große Feldherr in Israel. An ihn schloss sich die Zeit der Richter, eine Zeit fehlender oder mangelhafter Führung. Sie wird beendet durch die Regierung Davids. David, König nach dem Herzen Gottes, ihn wollen wir uns zum Schluss noch einmal ganz kurz ansehen. Adam wurde von Gott zum Herrscher über die ganze Schöpfung eingesetzt. Das ist Autorität. Ganze Schöpfung ihm untertan. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Psalm 8, Vers 6 sagt es in dichterischer Form, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Adam blieb aber nur so lange Herr über die Schöpfung, als er Gott und seinem Wort gehorsam war. Und so lernen wir an Adam die erste Grundwahrheit: Autorität ausüben kann nur, wer unter Autorität steht. Also sie ist von Gott gegeben und er kann sie nur ausüben, solange er unter Gott, der ihm die Autorität gegeben hat, steht. Autorität ausüben kann nur, wer selbst unter Autorität steht. Regieren darf nur, wer selbst regiert ist. Führen darf nur, wer selbst geführt ist. Und dann sehen wir an Adam, der Mensch verliert die Autorität, sobald er sich gegen Gottes Autorität erhebt. Dann mag er zwar der Form nach, und das passiert ja dann in Reichen, in Königtümern, auch in christlichen Kirchen, sie behaupten ihren Posten immer noch, aber sie haben keine Autorität mehr von Gott. Gott hat sie ihnen genommen. Und darum müssen sie ja dann durch menschliche Maßregeln und durch Strenge und durch Lockmittel und durch Drohungen und durch Bestechungen und tausend andere Dinge durchsetzen. Also es bleibt wahr, auch wenn einer seinen Posten behält, er hat die Autorität verloren, wenn er sich gegen Gottes Autorität behauptet. Das lernen wir also an Adam. Darum sagt Paulus im Titusbrief, dass ein das Ältester nicht jemand sein kann, der eigenmächtig ist. Titus 1, Vers 7. Dort steht das ausdrücklich. Nicht eigenmächtig. Titus 1, der Vers 7. Titus 1, Vers 7. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig. Dann Josef. Josef wird nach Gottes Rat und Willen zum Herrn über Ägypten eingesetzt. Das wird zwar nicht ausdrücklich so formuliert in 1. Mose, aber es wird deutlich genug vermittelt. Erstens dadurch, dass Gott zuerst dem Josef in zwei Träumen ankündigt, wozu er ihn berufen hat. Zwei Gesichte, zwei Träume, die zeigen, er soll ein Herrscher sein. Herrscher unter seinen Brüdern, Herrscher über seine ganze Familie. Sogar. Damit er diese Stellung erlangen und dann nach Gottes Gedanken ausüben kann, muss er vieles leiden. Und in diesen Leiden ausharren. Viel Ungerechtigkeit schlucken und still tragen. Gemeinheiten seitens seiner Brüder, ganz hinterhältig ist ihn behandelt. Dann Gemeinheiten von der Frau Potiphar, das ist ja ganz bösartig, wie sie ihn behandelt. All das ist Gottes Schule, durch die er Josef führt. Und so wird er durch Leiden tüchtig gemacht zu führen. Wir müssen alle durch Leiden zur Herrschaft, das gilt ja auch für uns, noch bezogen auf die zukünftige Welt, in der wir mit Christus herrschen werden. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Römer 8, Vers 17. Das ist der Weg, den Gott uns führt. Das ist auch der Weg, den er uns führt, wenn er uns Autorität anvertraut hat. Er hat uns berufen, Führer zu sein, in irgendeinem Bereich. Er wird dich erziehen. Und er erzieht dich durch Enttäuschungen, durch Rückschläge, durch Unrecht, das man dir antut. Und da darfst du die Hand Gottes erkennen, die dich erzieht. Wiederum Spurgeon, er sagt einmal, etwas, was ja jeder Führer können muss, nicht alle gleich gut, aber ein Stück weit muss das jeder, der im Volk Gottes führt, er muss den Zugang zu den Herzen der Menschen finden. Der tut es auf verschiedene Weise, einige mehr durch öffentlichen Dienst, andere mehr durch persönliche Gespräche, wie auch immer. Der Führer im Volk Gottes muss den Zugang zu den Herzen der Geschwister finden. Spurgeon schrieb einmal, der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist in der engen Kammer des Leidens aufgehängt. Ja, und wer nicht dort gewesen ist, wen Gott nicht dorthin geführt hat, in die enge Kammer des Leidens, der findet den Zugang zu den Herzen nicht. Wenn wir durch Nöte gehen, durch Ängste gehen, durch Gefahren gehen oder auch durch Zurücksetzungen gehen, durch Verleumdungen gehen, durch böses Gerücht gehen, wenn wir durch solche Dinge gehen, dann ist ein schönes Ergebnis das, dass wir dadurch sehr sanft werden und ein weiches Herz bekommen für die Nöte der Geschwister. Wenn es uns immer gut geht, oder wenn es uns immer gut ginge, dann würden wir kalt, stumpf, teilnahmslos, selbstsicher, vielleicht sogar unnahbar. Und so muss Gott solche, die Führer sein werden im Volk Gottes, er muss sie durch Leiden führen. So werden sie zu ihrer Aufgabe tüchtig gemacht. So viel zu Josef, dann Mose. Mose ist nicht eigenmächtig, das wird ihm zwar dann später wiederholt vorgeworfen, sogar seine eigenen Geschwister, hat ihm das vor, ja Gott hat doch auch zu uns geredet, du bist doch nichts Besonderes, oder Korah und sein Anhang. Aber Mose ist nicht eigenmächtig, er hat sich seine Aufgabe nicht selbst gegeben. Es war Gott, der ihn berief. Das wird ausführlich beschrieben, 2. Mose Kapitel 3. Das also ist seine Legitimation. Wer Autorität ausübt, muss von Gott legitimiert sein. Gott hat ihn berufen. Dass er selbst keinen persönlichen Ehrgeiz hatte, um Leiter zu werden, und das sehen wir daran, dass Gott ihn überreden muss, er will ja gar nicht. Und das bestätigt sich, bewährt sich dann auch später, dass er, wo er in Frage gestellt wird als Leiter, dass er nicht seine Position verteidigt und die Lästermäuler stopft, sondern was tut er immer wieder? Er fällt immer wieder nieder vor Gottes Angesicht und lässt Gott handeln. Eben weil er sich seine Position nicht gegeben hat. Gott hat ihn berufen. Herr, das ist deine Sache. Herr, rede und handle du, so wie du es für gut findest, wann du es für richtig findest. Nun, das ist führend im Volk Gottes wiederholt geschehen. Wer die Lebensgeschichte von Watchman Nee kennt. Watchman Nee wurde von seiner eigenen Gemeinde, die er gegründet hatte. Wir bedenken, eine ganze Gemeindebewegung ist durch ihn als Gottes Werkzeug entstanden. Die Gemeinde in Shanghai hat Bruder Watchman Nee ausgeschlossen, wegen Habsucht. Das tut weh. Das tut weh. Habsucht. Ausgerechnet. Und weshalb? Weil er sah, dass sehr viele der Mitarbeiter im Werk des Herrn wirklich Mangel hatten, und dann hat er einige Jahre hat er gearbeitet, und zwar für die Firma seines Bruders. Sein Bruder hatte irgendein Unternehmen, und da ist er als Vertreter unterwegs gewesen, hat so Geld verdient und das Geld alles diesen Arbeitern gegeben, nicht für sich war. Und so wurde er also ausgeschlossen, ja, er habe seine Berufung, habe er vernachlässigt, sogar verleugnet, und jetzt wolle er Geld verdienen aus Habsucht und hat ihn ausgeschlossen. Es ist sehr ergreifend, wenn man dann nachliest, wie er seine Position nie verteidigte. Er bekam manchmal Anrufe, haben Leute ihn angerufen und ihm dann Vorhandlungen gemacht. Und er hat immer nur gesagt, ja, hat sich nicht verteidigt, bis einmal seine Frau ziemlich frustriert wurde und sagte, da kommen Leute, steigen dir auf die Bude und machen dir Vorwürfe, beschimpfen dich. Und Herr Nee sagt immer nur, und dort hat er sich's vorgenommen und er hat das auch gemacht. Er hat dazu Psalm 37, Verse 3 und 4 zitiert. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Warte, harre still auf den Herrn und er wird dein Recht hervortreten lassen wie den Mittag. Und so geschah dann auch. Nach einiger Zeit haben die Ältesten in Shanghai eingesehen, haben gesündigt gegen Bruder Nee und sind dann zu ihm gegangen, haben ihre Sünde bekannt und ihn gebeten, dass er wieder zurückkomme in die Gemeinschaft. Stellt euch vor, was passiert wäre, hätte Watchman Nee sich verteidigt und gesagt, das ist nicht recht. Ja, was wäre passiert? Die ganze Gemeindebewegung hätte sich gespannt. Eine Hälfte mit ihm, oder vielleicht drei Viertel mit ihm, oder ein Viertel mit ihm, war auf alle Fälle gespalten, und die andere mit den anderen. Und dann hätten alle Gemeinden darüber befinden müssen, hat jetzt die Gemeinde in Shanghai richtig entschieden oder nicht, das wäre furchtbar gewesen. Aber dadurch, dass er nicht seine Position verteidigte, wartete, bis der Herr redete und handelte, wurde die Gemeinschaft wiederhergestellt, und die Gemeinden wurden vor einer Katastrophe bewahrt. Das war wirklich ein Führer im Volk Gottes. Das war ein Führer im Volk Gottes. Und wer weiß, dass er vom Herrn berufen ist, muss nicht sich selbst verteidigen. Darum ist das ebenso wichtig. Dieser erste Punkt, von Gott berufen, von Gott legitimiert. Nun, damit ist die Gewähr immer noch nicht gegeben. Es kann ja einer dann trotzdem dann irgendwie denken, was bist denn du für einer? Ich weiß doch, dass ich diese Aufgabe vom Herrn bekommen habe, und dann doch anfangen, fleischlich zu reagieren. Aber wenn er die Gewissheit nicht hat, dann kann er gar nicht anders. Dann wird er in jedem Fall fleischlich reagieren. Und darum muss also zur Berufung und zur Gewissheit der Berufung muss auch die Erziehung kommen. Mose war ja ein außergewöhnlich begabter Mann. Er war redegewandt und er war gebildet, geschult, hatte die allerbeste Ausbildung genossen, die man überhaupt bekommen konnte. Sohn am Hof des Pharao, also Sohn der Tochter des Pharao. Und es heißt von ihm in Apostelgeschichte 7, Vers 22, dass er in Wort und Weisheit mächtig war. Wort und Werken. Apostelgeschichte 7, Vers 22. Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war mächtig in seinen Worten und Werken. Die beste Bildung, Hochschulabschlüsse, Doktor der Theologie und so, klingende Titel und redegewandt und mächtig in seinen Werken. Da denken wir, ja, das sind doch die Berufenen, das sind doch die perfekten Leiter, genau solche müssen wir haben. Nun, er ist noch nicht berufen. Er ist noch untauglich. Und so sendet Gott diesen begabten Mann, der auch weiß, dass er begabt ist und dass er Einfluss hat und Einfluss ausüben kann, er sendet ihn 40 Jahre in die Wüste. Ja, Mose weiß, ja, ich bin doch jemand, ich kann das. Und so greift er ein, da in Händel, die Israeliten untereinander haben, und Gott lässt ihn scheitern. Gott lässt ihn scheitern und sendet ihn 40 Jahre in die Wüste. Und das war natürlich sehr, sehr schwer für ihn. Das war schwer für ihn. Jemand, der bisher so gelebt hatte, gebildeter Mann, belesener Mann, redegewandt, 40 Jahre lang, nur schaffen. Und jemand hat einmal sehr treffend Folgendes über Mose gesagt. 40 Jahre lang dachte Mose, er sei etwas. Die zweiten 40 Jahre lernte er, dass er nichts war. In den letzten 40 Jahren erfuhr er, dass Gott alles ist. Das waren die 40 Jahre, in denen er das Volk leitete. In der Wüste. Und durch diese Schule Gottes wurde Mose sanftmütig mehr als alle Menschen, so wird von ihm gesagt. Welche Veränderung! Der Mann, der als 40-Jähriger einen Ägypter erschlagen hatte, weil er so überzeugt war vom Recht, es ist nicht Recht, dass der tut, mein Volk hat ein Recht darauf, dass es anständig behandelt wird. Hier zwei meiner Brüder streiten, es ist nicht Recht, dass ihr streitet, er wollte das Recht durchsetzen. Und später wird von ihm gesagt, Mose war sanftmütig, mehr als alle Menschen. 4. Mose 12, der Vers 3. Ja, 4. Mose 12, lesen wir von Vers 1 an. Und Mirjam und Aaron redeten wieder Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen, und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren, da sprach der Herr. Er war sanftmütig und darum hat er nicht zurückgegeben. Dann seid ihr denn besser? Du, du hast ja das gesagt und das gemacht, nichts davon. Sag nichts. Sanftmütig, und da redet dann der Herr. Nun müssen wir von einer fatalen Sünde des Mose berichten. Sie wird ausführlich beschrieben. Und ich sage jetzt bewusst fatal. Fatal heißt ja das Fatum festlegend. Also das Schicksal bestimmend. Fatal. Sind fatal. Eine Handlung, die das Schicksal festlegt. Und so hat er eine fatale Sünde begangen. Und die führt dazu, dass er was nicht tun darf. Er darf das Volk nicht ins Land der Verheißung führen. Er begeht eine Sünde, die der Führer eben nicht begehen darf. Als Führer darf man das nicht. Und weil er als Führer versagt, hat ihm Gott das letzte Stück der Führung des Volkes, die letzte Wegstrecke, vorenthalten. Er hat nicht die Segnungen verloren, er hat nicht das Heil verloren, aber er hat die Führung abgeben müssen. Das ist diese Begebenheit, wo er nicht auf Gottes Weisung hört, wo Gott ihm sagt, rede zum Felsen und der Fels wird Wasser geben, sondern er schlägt den Felsen. Handelt eigenmächtig, vor dem ganzen Volk, gegen Gottes Weisung. Und da sagt Gott zu ihm, 4. Mose 20, Vers 12. 4. Mose 20, Vers 12. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deswegen soll ihr dieser Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und so demonstriert Gott, dass er in dieser Sache Eigenwillen nicht duldet. Hier ist Eigenwille schwerwiegender als sonst irgendwo. Josua, noch vor der Pause, Josua, der erste Feldherr im Volk Gottes, auch Josua wird von Gott berufen. Das steht ausdrücklich in 4. Mose 27, von Vers 15 an. 4. Mose 27, von Vers 15 an. Und Mose redete zu dem Herrn und sprach, es bestelle der Herr, der Gott, der Geister alles Fleisches, einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und einziehe und der sie aus- und einführe, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Hier also seine Berufung. Ganz eindeutig. Nun, Josua ist ein Beispiel für das, was bei den meisten von uns der Fall ist. Wir werden nicht direkt von Gott berufen, sondern meistens durch andere. Im Zusammenleben mit anderen und andere können uns helfen zu verstehen, was Gottes Berufung und Bestimmung ist. Und so wird Josua schon von Gott berufen, aber es geschieht vermittels eines Mose. Das also ist seine Berufung. Josua ist qualifiziert worden für seinen Dienst. Er wurde qualifiziert. Und zwar zwei Mittel, Hauptmittel, werden uns berichtet. Das erste Mittel war, dass er mit Mose, viel mit Mose zusammen war. Wir lesen von ihm an einer Stelle, dass er auch mit Mose vor dem Angesicht Gottes lag. Er lernte mit Mose beten. Dort lernte er beten. Zusammen mit Mose. Er wurde ein Beter. Lernte er an ihm, mit ihm. Das steht in 2. Mose 33, Vers 11. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, also er war Diener des Mose, sein Diener aber, Josua, der Sohn Nun, sein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Also er lernte mit Mose, an Mose, er war der Diener des Mose. Und dann das Zweite, auch er muss durch Leiden gehen. Was war denn sein Leiden? Er hatte den Glauben, in das Land einzuziehen, und des Unglaubens anderer Wege muss er 40 Jahre durch die Wüste stocken. Das tut weh. Das ist bitter. Der Torheit, des Unglaubens, der Sünden anderer Wege 40 Jahre lang diese Bürde tragen. Und das hat ihn gedemütigt. Und so wurde im Ausharren in der Wüste gedemütigt und tüchtig gemacht, nachher eben der Führer zu sein, der er dann war, nachdem Mose gestorben war. Gut, jetzt ist wieder Zeit für Pause.